hat es einer nicht mehr ausgehalten und hat sich selber abgebrannt.
Mitteilung an die Polizei und diejenigen, die mich finden. Wahrheit in die Energiepolitik. Seit spätestens dem 29.09.1971 beruht, wie ich nachgewiesen habe, die Atompolitik der Regierungen Brandt und Schmidt in entscheidend wichtigen Bereichen auf groben amtlichen Unwahrheiten. Das betrifft insbesondere die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Seit Anfang Oktober 1976 weise ich Bundeskanzler Schmidt auf diesen Skandal hin und fordere Abhilfe. Vergeblich.
Er hat tatsächlich geglaubt, dass mit so einer radikalen Aktion, die er durchführt, auch eine Wende eintreten könnte.
Nach Erschöpfung aller anderen Mittel, auch dem des Hungerstreiks, greife ich nun zur letzten und äußersten Form des Protestes. Ich will um der seit Jahren geschändeten Würde des Menschen willen sterben.
Es wäre ihm nicht darum gegangen, jetzt persönlich seinen Tod nur zu betrauern, sondern diesen Tod im Zusammenhang mit der Politik zu sehen und als eine der möglichen Aktionen, der bedeutendsten Aktionen zu betrachten, um die Atompolitik zu ändern.
In Hamburg im Novembernebel fressen die Flammen einen Menschen vom Asphalt.
Er sah etwas voraus, was Fukushima und die Folgen jetzt durchaus bestätigen, dass eine millionenfache Todesfolge nicht im Moment, aber auf die Dauer zu erwarten ist, wenn diese Technologie weitergeführt wird.
Ein Leben für die Wahrheit, ein Tod gegen die Lüge.
Und er sagte, es muss etwas getan werden, dass das verhindert wird. Ich will das Leben vieler anderer schützen und opfere dafür mein eigenes.
Die Selbstverbrennung Hartmut Gründlers und die Atompolitik von Christine Werner.
73, 74, 75, 1. Das muss 75, 2 sein.
Wilfried Hüfler, 78 Jahre alt, hat das Leben seines toten Weggefährten in Aktenordnern im Regal stehen. Sortiert nach Jahreszahlen. Viele der Ordner wölben sich. So viele Flugblätter, Daten, Briefe und Appelle klemmen zwischen den Deckeln. Jedes noch so kleine Papier ist sorgfältig in einer Klarsichthülle verpackt.
In dem oberen Bereich dieses Regals sind die Ordner mit Dokumenten, die von Hartmut Gründler oder seinem Arbeitskreis stammen. Angefangen 1936, seinen frühen Jahren. Da gibt es immer den ganzen Ordner von 36 bis 71, ja. Und dann geht es los mit der eigentlichen Umweltschutztätigkeit im Jahre 72, wo sich viele Dokumente da jetzt angesammelt haben. 72, 73, 74 und so weiter. Und im Jahre 76, da langt ein Ordner nicht mehr, da brauche ich drei Ordner. Und dann geht es hier weiter, 77, drei Ordner bis zu seinem Tode. Ja.
Neben all den Papieren verwahrt Wilfried Hüfler auch eine Kassette, die er jetzt in einen alten, schwarzen Nokia-Kassettenrekorder schiebt. Es ist die einzige Aufnahme mit der Stimme von Hartmut Gründler. Aufgenommen im Oktober 1976 auf einem Kongress der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher in Gießen.
Ich habe den Auftrag vorhin bekommen, ein zappiges Schlusswort hier zu sprechen. Es ist sicher in Ihrem Sinne, wenn ich einen Teil dieses zackigen Schlusswortes unserem Herrn Bundeskanzler überlasse.
Ja, er ist mir sehr nah natürlich wieder und ich habe ihn häufiger in solchen Veranstaltungen auch gesehen, in Tübingen und so, wo er in Lehrräumen der Uni, in Sälen der Uni Vorträge gehalten hat, zum Widerstand aufgerufen hat oder letztlich zum Verfolgen der Wahrheit, ja.
Knapp 13 Monate später, während die SPD auf ihrem Parteitag in Hamburg über die Atompolitik diskutiert, übergießt sich Hartmut Gründler mit Benzin und zündet sich an. Aus Protest gegen die Atomenergiepolitik von Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Soweit ich ihn erlebt habe, sehr angenehm. Seine Umgangsformen waren sehr angenehm, freundlich, höflich, zuvorkommend. auch auf den anderen eingehend. Auch wenn ich daran denke, wie er mit den Kindern spielte, es war so schön.
Wir saßen nebeneinander auf dem Sofa und er faltete das, ich steckte das rein und unsere Tochter hatte da so einen Stempel und hat es draufgestempelt und zum Teil auch die Briefmarken draufgeklebt. Und ja, wir haben uns dabei unterhalten, aber er erzählte mir eigentlich mehr über die Gefährlichkeit der Atomenergie als irgendetwas Persönliches.
Friedhild Höfler, 77 Jahre, Wilfried Höflers Ehefrau und engagierte Mitstreiterin. Gemeinsam mit Hartmut Gründler haben sie Mitte der 70er Jahre gegen das geplante Atomkraftwerk in Reutlingen-Mittelstadt gekämpft, haben demonstriert, Infotische organisiert. Und immer wieder hier am Wohnzimmertisch Flugblätter und offene Briefe in Kuverts verpackt.
Kennen Sie Plutonium, Herr Bundeskanzler? Bei der Wiederaufbereitung der Brennstäbe ist mit 1% Verlust an Plutonium zu rechnen. Atommüll mit Plutoniumanteil muss mindestens 90 bis 100.000 Jahre entgelagert werden. Im Fall des Plutoniums ist die Glaubwürdigkeit der Regierung eine Frage auf Leben und Tod.
Wilfried Höfler will das Andenken an seinen Mitstreiter bewahren, eine Biografie schreiben, ihn aus der Vergessenheit holen.
Ein inneres Motiv ist, dass ich mich mitschuldig fühle an dem Tod Hartmut Gründlers. Ich gehöre zu denen, die vielleicht verständlicherweise ihn nicht genügend unterstützt haben, die ihn im Stich gelassen haben. Und so ist eben auch diese Aufopferung meiner Lebenszeit und der meiner Familie ein Stück Wiedergutmachung.
Ja, also der Wolfgang sagt gerade, das war Garten. Das ist es, dieses Haus ist es, sagt er. Der ist nur der Erker davor gekommen und dieses Haus ist in den Garten gekommen. Da war ein Garten gewesen.
Höfler geht mit den Weggefährten Udo Unglaube, Wolfgang Wettlaufer und Ursula Kolb durch Tübingen. Sucht mühsam die versprengten Mosaiksteine von Gründlers Leben zusammen.
Hat er die Jacke ihr gegeben?
Ich habe bei ihm immer die Flugblätter geholt, die dann ausgeteilt worden sind in der Mensa. Und mir war es so kalt da oben. Und da zieht er seine Jacke aus und gibt mir die. Und ich habe so richtig die Körperwärme vom Hartmut dann gespürt.
Hartmut Gründler stammt aus einer Pfarrersfamilie. Geboren am 11. Januar 1930 in Nordhessen. 3 ältere Brüder.
Ich denke, so gläubig, wie wir heute im intellektuellen Bereich gläubige Menschen finden, das heißt ein gewisses Verständnis für Religion und Spiritualität, ohne aber jetzt im kirchlichen Sinne gläubig zu sein.
Professor Ewald Rumpf, in den 70er Jahren Psychologieprofessor an der Universität Kassel.
Und ich habe auch nichts entdeckt, was in ihm irgendwie pathologisch wäre. Ja? Man würde das erkennen. Ja? Nehmen wir an, jemand wäre schizophren und würde sich in einen Tod hineinbegeben. So, nichts dergleichen war bei ihm. Er war ein ganz klarer Denker, ein guter, sehr guter Gesprächspartner und hatte sein Konzept des Fastens bis zum Tode auch immer sehr klar dargelegt.
Rumpf lernt Gründler bei Anti-Atomkraft-Protesten kennen. Er lädt ihn in seine Vorlesungen ein, lässt ihn vor den Studenten über die Gefahren der Atomkraft sprechen.
Also die liefen lustig ab, kann ich sagen. Ja, also unabhängig jetzt von dem Ernst unserer Diskussionen. Das waren immer wieder die ernsten Diskussionen über die Atomkraftwerke, über die Gefahr. Wir haben auch hier und da so wissenschaftliche Abhandlungen dann gelesen. Ich denke, das war eine sehr, sehr gute Form, auch von Wissensvermittlung. Wissensvermittlung auf diesem Gebiet und gleichzeitig aber ja, ein Happening. Spaß hat es gemacht, ja.
Und ich habe ja von ihm auch Bergsteigerausrüstung. Der war ja dem Leben zugewandt. Der wollte ja auch solche Sachen machen. Bloß hat er dann dafür keine Zeit gehabt.
Nach einem Studium am Pädagogischen Institut Darmstadt arbeitet Gründler 6 Jahre an hessischen Volks- und Realschulen. 1965 Beurlaubung für eine Lehrtätigkeit im Fach Deutsch als Fremdsprache. 2 Jahre später beginnt er ein Studium in Tübingen. Pädagogische Psychologie und allgemeine Sprachwissenschaft. 1969 Abschluss mit dem Magister Artium.
Ich habe mit dem Herb eben auch über Gründner gesprochen und er hat eine wesentliche Bemerkung gemacht, dass kurz nach Hartmuts Magisterexamen, also im Jahre 69, er zum Herb reingekommen ist und mit ihm geschwätzt hat, gell, und dabei gesagt hat, also jetzt könnte er daran denken, eine Familie zu gründen. Ja? Er hatte wahrscheinlich nicht eine spezielle Frau im Blick, aber er war offen für dieses bürgerliche Dasein.
Am 26. November 1970 geht er in der Universität zu einem Vortrag von Professor Harald Stumpf vom Institut für Theoretische Physik. Stumpf kritisiert die enthemmte Technik und einen Fortschrittsglauben, der keine Rücksicht auf ökologische Fragen nimmt. Der Vortrag mit dem Titel »Überleben im Atomzeitalter« elektrisiert die Studenten. Und er ist die Initialzündung für Gründlers Engagement gegen die Atomenergie. Spontan beteiligt er sich am Tag darauf an der Gründung eines Komitees für Umweltschutz, kurz KFU.
Also ich stehe auf demselben Standpunkt wie ihr, aber mit eins einsehe, dass das alles ja mehr oder weniger ein Blabla ist, was wir da machen.
Warum?
Das ist doch mehr oder weniger
Blabla. Ja, sollen wir zusagen? Ja, was sollen wir machen?
Mit allem einverstanden. Ich wollte mal sagen, ich weiß nicht, wo Sie daheim sind, aber ich wollte mal sagen, wenn wir Ihnen das so noch verfüßt, ihr setzt, ob Sie nicht auf Barrikade gehen.
Es ist die Zeit der ersten Anti-Atom-Proteste. Während in den 1960er Jahren Atomkraftwerke völlig ohne Protest gebaut werden, regt sich jetzt erster Widerstand. Rund 60 Atomkraftwerke sind ursprünglich in der Bundesrepublik geplant. Es ist auch die Zeit der Gruppenbildungen. Marxistisch, leninistisch, maoistisch, kommunistisch. Wie soll man sich orientieren? Welchen Weg hält man für den richtigen?
Also er hat ja dir vorgeworfen, dass du bei einer Veranstaltung in Mittelstadt nicht darauf verzichtet hast, die Lenin-Plakette an deinem Revers zu tragen.
Was ist da?
Ja, an sich müsste es Gründler recht sein, weil es Ausdruck der Ehrlichkeit ist. Das heißt, du warst davon überzeugt, dass dieser Weg ein richtiger, ein zu beschreitender ist. Und objektiv gesehen ist es so, dass dadurch, dass viele Leute abgeschreckt worden wären, sind sie auch.
Wolf Bergmann studierte in Tübingen Biochemie. An der Universität wird diskutiert über die Verantwortung der Naturwissenschaftler in der Gesellschaft. Bergmann ist für das Thema Umweltschutz sensibilisiert und engagiert sich.
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Mhm. Warum hat Gründler dann ans Innenministerium und an den Verfassungsschutz Briefe geschickt, dass ich eine Lenin-Plakette trage? Was hat das zu bedeuten?
Also ich kenne nur die Drohung.
Nein, er hat es gemacht. Ja, das unterläuft doch so eine Bewegung und das ist unsolidarisch. Und das ist was ich Gründler sehr ankreide.
Nach wenigen Wochen tritt Gründler aus dem Komitee für Umweltschutz wieder aus, spricht von einer marxistisch-leninistischen Unterwanderung der Gruppe, gründet kurz darauf, im Januar 1971, den Bund für Umweltschutz Tübingen, in dem dann auch Wolf Bergmann aktiv wird. Bergmann und andere wollen vor allem gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Zusammenhänge aufzeigen. Es kommt zu einem Richtungsstreit. Gründler verlässt die Gruppe, gründet den Arbeitskreis Lebensschutz. Wolf Bergmann bleibt bis Ende der 70er Jahre im Bund für Umweltschutz.
Am Österberg gegenüber vom Schlatterhaus hat er in einem kleinen Zimmer gewohnt. Mhm. Voll mit Zeitungsausschnitten und Artikeln und Papier. Es war fast überhaupt kein Platz. Mhm. Der ganze Boden war voll mit Zeitungsausschnitten und irgendwelchen Flugblattentwürfen. Und wir sind dann zu ihm und haben mit ihm diskutiert, dass er doch seine Flugblätter irgendwie menschenfreundlicher gestalten sollte. Das heißt also so, dass sie nachvollziehbar sind für jeden und lesbar. Aber nein, die waren beidseitig von oben bis unten ohne Zeilenabstand voll gedruckt.
Atomfrage, Gewissensfrage. Die technologisch ungelöste Endlagerung des Atommülls wird nach Ansicht der amerikanischen Atomenergiekommission hunderte von Jahren hindurch kostspielige Kontrollen erfordern. Wechselwirkungen mit Summationseffekten bleiben unberücksichtigt. Die nach Laborversuchen mit 28 Grad Celsius bestimmte Krisenschwelle des Sauerstofftodes wird in der giftschwangeren alltäglichen Wirklichkeit bereits bei 24 Grad erreicht. Ein Wiel wäre schon zu viel. Es geht auch anders, Kinderspiel.
Nächtelang hämmert er Flugblatt um Flugblatt in die Tasten der Alpina-Schreibmaschine. enge Zeilen, das Papier in seiner gesamten Breite und Länge ausnutzend, aus Spar- und Kostengründen. Begriffe, die ihm wichtig sind, unterstreicht er.
Vertrauensvoller Dialog, Worte, Taten, Atompolitik, ehrlich, Amtseid, Informationspolitik, Hungerstreik, Argumente, Schmidt, Strafanzeige, Völkermord.
Später tippt er in langen Nächten die Briefe an Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er will den Kanzler festnageln, auf die Wahrheit, die ihm so wichtig ist. Will ihn beim Wort nehmen, wie er alle und alles beim Wort nimmt.
Kernenergiewerbung, die sprachliche Verpackung der Atomenergie. Beispiel Atom. Ein Reizwort, das die Atomlobby möglichst vermeidet. Planmäßig, so lässt es sich belegen, sorgt zum Beispiel das Deutsche Atomforum für die Sprachregelung Atom durch Kern zu ersetzen. Auch hier gibt es Assoziationen, aber höchst liebenswürdige. Haselnusskerne, Kernobst, kernig, kerngesund.
In seinem letzten Brief hat Gründler eben auch gesagt, Sprachbildung ist das Herzstück der Menschenbildung. Wenn die Sprache stimmt, dann ist eine Kommunikation möglich und dann können wir die babylonische Sprachverwirrung, die hier offensichtlich auch gerade im Feld der Atompolitik stattfindet, vermeiden, überwinden.
Zum Beispiel auch hier, wer verdoppelt den Stromverbrauch? Weder du noch ich tun es. Und ja, einfach so, der Stromverbrauch verdoppelt sich alle 10 Jahre. Und dann die detaillierte Analyse dieser Aussage.
Der Stromverbrauch verdoppelt sich alle 10 Jahre. Ein harmlos klingender Satz. Hier wirken 4 sprachliche Mittel zusammen. Erstens die Reflektierung des transitiven Verbs, zweitens die Nominalisierung des Verbs. Die 7 Wörtlein dieses unscheinbaren Satzes leisten also 6erlei. Sie betrachten die Tatsache, dass du und ich den Verbrauch verdoppeln, als ein Gesetz, mit dem du und ich nichts zu tun haben, als ein Naturgesetz.
Er hat die Leute moralisch unter Druck gesetzt. Ganz, ganz schlimm teilweise. Er hat ja dann, wenn er mit jemandem eine Auseinandersetzung gehabt hat, den nicht mehr aus dem Auge gelassen. Er ist dem überall, wo der aufgetreten ist, ist er ihm hinterher und hat immer wieder noch auf das Papier gezeigt und was er da gesagt hat und so weiter. Und hat systematisch versucht, die Leute moralisch unter Druck zu setzen mit seiner eigenbrötlerischen Art.
Mitbürger, trotz unserer Warnungen haben Sie diesen Text gelesen. Nie mehr, nie. Können Sie vor Ihrem Gewissen noch sagen, Sie wüssten dieses alles nicht? Alarm, stoppt den Bacillus der Atompest. Der Bacillus der Atompest hat einen Namen, dessen Bedeutung jedes Kind begreift. Er heißt Lüge.
Oder wie Sie können das auch so bestätigen, wie ich das sage.
Mich hat so auch diese Verbitterung, also dieser Stil, der so verbittert war, ja. Der hat den möglichen willigen Leser sofort wieder abgestoßen. Und ich habe seine Flugblätter auch nicht so sehr gern auf den Infotischen gehabt.
Er war ein bisschen asketischer Typ, trank zum Beispiel ja Apfelessig und solche einfachen Sachen. Aber er war beileibe kein humorloser Mensch oder sowas, wenn man das daraus schließen wollte.
Er eifert Mahatma Gandhi nach, der wochenlang fastete, um sein Volk aus der Abhängigkeit zu befreien. Gandhis Konzept beeindruckt ihn, die Vernunft und das Gewissen des Gegners ansprechen. Durch die eigene Gewaltlosigkeit und die Bereitschaft, Leiden auf sich zu nehmen. Bei seinen Aktionen beruft er sich auf dessen gewaltfreie Strategie Satyagraha, die mit Festhalten an der Wahrheit übersetzt wird und zivilen Ungehorsam beinhaltet. Gründler nennt es Wahrheitskampf. Anhand der Flugblätter lassen sich erste Ankündigungen für einen unbefristeten Hungerstreik zurückverfolgen, bis in den Herbst 1972.
Die Berechtigung und die Wirksamkeit seiner Hungerstreiks sind zwischen uns nie, soweit ich mir entsinne, Thema gewesen. Dass ich mich mit ihm solidarisierte in seinem gewaltlosen Widerstand, war fast selbstverständlich, weil ich die Strategie der linken Mitstreiter ablehnte, die sagt, wir entscheiden über die Anwender von Gewalt vor Ort, ja, Grundsätzlich wollen sie natürlich die Gewalt vermeiden, aber sie haben es nicht ausgeklammert.
Das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler. Der ist 5 Tage später tot und kalt. Das ist der letzte Schrei von Hartmut Gründler. Der ist 5 Tage später tot und kalt.
Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit unserer Entscheidung. Wir haben eine Vielzahl von Gutachten mit herangezogen, bevor wir entschieden haben.
Am 22. Januar 1975 genehmigt das baden-württembergische Landeskabinett unter Ministerpräsident Filbinger, CDU, den Bau eines Atomkraftwerks im badischen Wiehl. Der damalige Wirtschaftsminister Eberle rechtfertigt die Entscheidung.
Die Ergebnisse dieser Gutachten legen uns dar, dass mit dem Betrieb des Kernkraftwerkes in Wiehl keine unzumutbaren Beeinträchtigungen der Umgebung damit verbunden sein werden. Befürchtungen in dieser Richtung sind nach unserer Meinung und unserer Auffassung unbegründet.
Ich fordere die Eltern auf, mit ihren Kindern den Platz hier umgehend zu verlassen. Wenn die übrigen Störer den Platz ebenfalls nicht verlassen, werden wir Wasserwerfer einsetzen.
Am 17. Februar 1975 rücken unter Polizeischutz Holzfäller und Baumaschinen an. Atomkraftgegner besetzen zum ersten Mal das Gelände. 3 Tage später umzingeln 400 Polizisten mit Hunden und Wasserwerfern 150 Besetzer. Polizeiknüppel werden eingesetzt, die Besetzer abtransportiert, 54 von ihnen verhaftet. Der Platz wird geräumt und mit Panzerdraht eingezäunt. Ministerpräsident Filbinger hatte die Demonstranten alle als linksextreme Drahtzieher bezeichnet.
Dass es nicht überwiegend Kommunisten sind, wie es immer heißt, nicht Linksradikale. Also das stimmt nicht. Also sind überwiegend Bürger von der umliegenden Gemeinde. Dann müssen ja genauso betroffen wie die anderen.
Die mündigen Bürger sind nicht bereit, dies alles zu schlucken. Als letztes Mittel verbleibt der Bevölkerung nur die gewaltlose, demonstrative Besetzung des Bauplatzes. Die Verantwortung dafür trägt eine unzeitgemäße, bürgerferne Bürokratie.
Am Sonntag nach der Räumung versammeln sich fast 30.000 Menschen an dem gesicherten Bauplatz. Gegen Ende der Demonstration überwinden Atomkraftgegner die Barrikaden. Die Polizei verlässt schließlich unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel den Platz.
Jetzt steht hier über diesem Bild ja auch Hartmut Gründler auf dem besetzten Bauplatz in Wiehl in der 4. Woche seines Hungerstreiks.
Genau.
Der Platz ist wieder besetzt und in den Händen der Bevölkerung. Ein Freundschaftshaus wird errichtet und die Volkshochschule Wiehler Wald gegründet. Atomkraftgegner aus dem benachbarten Elsass und aus allen Teilen Deutschlands unterstützen den Protest. Hartmut Gründler fährt nach Wiehl.
Ich habe ihn begleitet, aber nicht so, dass er von vornherein das gemeinsam mit irgendjemand geplant hätte, sondern hat gesagt, ich mache jetzt diesen Hungerstreik. Und da konnte man dann sehen, wie man dazu steht.
Roland Vogt, zu der Zeit SPD-Mitglied, ebenfalls ein Verfechter der gewaltfreien Aktion und später einer der Sprecher des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz. Der Verband wurde gegründet, um die vielen Initiativen im Umweltbereich zu vernetzen und ihnen eine gemeinsame Stimme zu geben. Gründler war mit seinem Arbeitskreis Lebensschutz Mitglied im Verband. In Wiehl beginnt er im Frühjahr 1975 einen angekündigten Hungerstreik.
Und da gab es eine Tendenz zwischen kritisch ablehnend und gutmütig zusprechend zu sagen, na also Hartmut, du musst doch mal was essen, also so geht das doch nicht und so. Und ich war etwas stärker auch schon als Gewaltfreier engagiert und hatte dann natürlich eine Grundsolidarität mit ihm. Ich hatte auch ein gewisses abgrundtiefes Bedauern, dass er das so einzelgängerig angelegt hatte und dadurch vielleicht nicht die Unterstützung bekommen konnte, die die Aktion als solche verdient hätte.
Herrn Bundesminister Hans Matthöfer, 31.05.1975. Eine Probe auf die Glaubwürdigkeit. Unbefristeter Hungerstreik. Sehr geehrter Herr Minister, hiermit kündige ich Ihnen meine Bereitschaft an, vom 17.06. ab in den unbefristeten Hungerstreik zu treten. Ab 1.07. Tee. Ab 15.07. Wasserfasten. Ich will damit dem Bemühen des Arbeitskreises Lebensschutz Nachdruck verleihen, auf ihr Eintreten für einen vertrauensvollen Dialog mit dem kritischen Bürger die Probe der Glaubwürdigkeit anzustellen.
Das ist eines der wichtigsten und auch bei Gandhi eine der erfolgreichsten Aktionen gewesen, um legitime Ziele durchzusetzen. Nur gehörte natürlich dann da auch dazu, wie im Fall Gandhi oder im Fall Martin Luther King, eine charismatische Persönlichkeit. Und im Stillen, im Inneren sage ich mir, dass der Hartmut Gründler schon angestrebt hat, so etwas zu sein. Er hat es aber nicht voll erreicht.
Er will, dass die anderen ihm folgen, sich ihm anschließen, ihn unterstützen. Er braucht Helfer für seine Hungerstreiks, braucht Menschen, die an seiner Seite sind, wenn er schwächer werden sollte. So fragt er einmal auch bei Friedhild und Wilfried Hüfler an, ob er nicht bei ihnen in ihrer Wohnung in Reutlingen-Mittelstadt hier auf dem Sofa unter dem breiten Wohnzimmerfenster den nächsten Hungerstreik machen könne.
Ich glaube, das war telefonisch. Er hatte angerufen. Und da habe ich ihm absagen müssen. Ich habe gesagt, also ich kann wegen der Kinder, ich kann nicht den Kindern zumuten, dass jemand bei uns ist und sich zu Tode hungert.
Nicht nur die Hüflers können oder wollen ihm nicht folgen. Nicht immer. Nicht unbedingt.
Aber das war nicht nur sein Pech. Also die Bewegungen der 68er und Folgejahre, die haben ja nicht nach einem Führer oder einer Führerin gelächzt. Aber ich denke mir schon, dass er innerlich so einen gewissen Führungsanspruch hatte.
Ich nehme Ihre Worte wörtlich. Ich fordere Vertrauen. Ich fordere Dialog. Der Hungerstreik läuft also in meinem Falle auf moralische Erpressung hinaus. Ist das legitim? Ja.
Und ich denke schon, dass da ein elitärer Anspruch dahinter steckt, nach dem Motto, die Leute sind zu blöd, wir müssen das für die machen. Wir müssen das für die machen. Ich muss für die Leute, das hat Gründler vielleicht auch gedacht, ich muss den Leuten zeigen, was ich weiß, ich muss einen Hungerstreik machen.
Dass Gandhis Fasten gelegentlich nicht frei von erpresserischen Zügen war, dürfte schwer zu bestreiten sein. Es geht um folgende Forderungen.
Mit seinem Hungerstreik in Wiel will er eine Ausstellung erzwingen, die die Risiken der Atomenergie aufzeigen soll. Finanziert vom Bundesforschungsminister Matthöfer, SPD. Noch aber fehlt die Zusage. Er hungert 2 Wochen. 3. 4. Ist ausgezehrt. Schließlich lässt sich der Minister auf einen Bürgerdialog Kernenergie ein. Offiziell ein ergebnisoffener Dialog zwischen Politik, Befürwortern und Gegnern der Atomenergie, die in Veranstaltungen und Seminaren ihre Argumente austauschen sollten.
Der hat dann sehr bald erkannt, dass das bei Matthöfer wieder kein solches ergebnisoffenes Forum war, sondern ein weiteres Instrument, um die Atomenergie durchzusetzen. Und das, kann man sagen, war auch in einem gewissen Sinne ein Sargnagel für Gründler.
Doch diesen Toten will man hier nicht haben, der passt nicht ins politische Kalkül, der störte schon seit Jahren ganz entschieden.
Die Politik hat dieses Thema erreicht am 16. Juni 1975.
Erhard Eppler, SPD-Politiker und damals Vorsitzender der SPD in Baden-Württemberg. Der Landesverband hat Karl Friedrich von Weizsäcker eingeladen, Atomphysiker, Philosoph und zu dieser Zeit die Autorität auf diesem Gebiet.
Und der hat uns, wenn man es genau nimmt, eigentlich 2 Vorträge gehalten. Einen ersten Vortrag, wo er sagte, ich spreche jetzt als offizieller Berater der Bundesregierung, das war damals die Regierung Schmidt-Genscher, und da hat er uns eben erklärt, warum das sein muss. Und anschließend hat er gesagt, und jetzt spreche ich noch als ein Mensch, der gelegentlich auch nicht schlafen kann und sich seine Sorgen macht. Und dann hat er eine kritische Frage nach der anderen gestellt.
Von da an gibt es zumindest in der SPD eine politische Diskussion über die Atomenergie. Erhard Eppler zweifelt zunächst an der Atomenergie. Später wird aus dem Zweifler ein Kritiker und Gegner.
Für eine ehrliche Politik tritt mit einer umfangreichen Wahlbroschüre der Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Dr. Erhard Eppler, ein und unterstreicht dabei das Wörtlein Ehrliche. Damit, sehr geehrter Herr Minister Matthöfer, ist auch für Sie ein wichtiges Stichwort gefallen, möglicherweise das Entscheidende.
Also ich hatte einfach diesen Eindruck eines bescheidenen, liebenswürdigen, nicht eigentlich fanatischen oder nicht in einem unguten Sinne fanatischen Menschen.
Bei meinen Recherchen im Archiv Grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin fand ich eine Reihe interessanter Korrespondenzen, unter anderem auch sehr stark persönlich gefärbte mit Petra Kelly, allerdings im Wesentlichen nur Briefe von Gründler an Petra Kelly, meist handschriftlich geschrieben.
Petra Kelly ist damals SPD-Mitglied und für die Europäische Gemeinschaft in Brüssel tätig. Sie engagiert sich in vielen sozialen und umweltpolitischen Bewegungen, tritt bei den Kongressen der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher auf, ist, wie Gründler, aktives Mitglied im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.
Tübingen, 6. April 1975, 5.50 Uhr. Liebes Fräulein Kelly, zur Feier der Sonntagsfrühe schreibe ich seit etwa 4 Uhr in Gedanken einen Brief an Sie. Jetzt ist er nicht gerade druckreif, aber immerhin schreibreif. Hoffentlich werde ich Ihnen mit all meinem vielen Papier nicht lästig. Aber dass sich für den Tübinger Entwurf jemand interessiert, der im größeren Stil als dem einer Bürgerinitiative praktisch etwas dafür tun kann, das ist mir neu, überraschend, überwältigend. Es ist ein Märchen. Sie, Kommanzold, ist der Märchenfürst und Sie sind die Märchenprinzessin. Hier also ein Blumenstrauß, freilich, von den Hecken und Zäunen, wie es gerade kommt, Kraut und Unkraut, kunterbunt. Das haben Sie nun von Ihrer unvorsichtigen Anteilnahme, verehrteste Prinzessin.
1979 tritt Kelly aus der SPD aus. Ein Jahr später wird sie Gründungsmitglied der Grünen und Bundesvorstandssprecherin der Partei.
Wie ich sehe, lassen sich immer weitere Demonstranten dort nieder. Aber offensichtlich versucht jetzt die Polizei, nachdem sie das eine Leck im Zaun gedichtet hat, jetzt an der anderen, zweiten großen Stelle mit Hilfe von Wasserwerfern, Schlagknüppeln und allen möglichen anderen Mitteln die Demonstranten wieder zurückzudrängen.
Brockdorf im Oktober 1976. Die Landesregierung in Kiel genehmigt den Bau des Atomkraftwerks und lässt noch in derselben Nacht Scheinwerferanlagen, Unterkünfte für Bauarbeiter und eine Polizeistelle aufbauen. Mit den Bauarbeiten wird sofort begonnen. Der Platz mit NATO-Draht gesichert. Bei einer Großdemonstration einige Tage später eskaliert die Situation. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Aus Hubschraubern werden Rauch- und Tränengasbomben geworfen. Ein Polizeioffizier soll gesagt haben, ein zweites Wiel wird es nicht geben. Der Staat zeigt Härte.
10.12.1976 Telegramm an Herrn Hartmut Gründler, Evangelische Studentengemeinde Kassel. Sehr geehrter Herr Gründler, die letzte Eingabe des Arbeitskreis Lebensschutz Tübingen vom 2. Dezember an den Herrn Bundeskanzler veranlasst mich, Ihnen folgende persönliche Zeilen zu übermitteln.
Seit dem 2. Dezember 1976 befindet sich Gründler wieder im Hungerstreik, diesmal in Kassel, mit Unterstützung der Evangelischen Studentengemeinde.
Sie dürfen sicher sein, dass sich die Bundesregierung gerade in ihrem augenblicklichen Stadium der Vorbereitung der Regierungserklärung, die der Herr Bundeskanzler am 16. Dezember 1976 vor dem Deutschen Bundestag abgeben wird, mit allen mit dem Ausbau der Kernenergiekapazitäten der Bundesrepublik Deutschland zusammenhängenden Problemen sehr sorgfältig und gewissenhaft befasst hat. Die Regierungserklärung wird im Einzelnen darauf eingehen.
Die Regierungserklärung verspricht einiges an Aufmerksamkeit. Er richtet den Hungerstreik gegen Bundeskanzler Helmut Schmidt und dessen Amtseid, da, wie er sagt, der Amtseid den Kanzler zur Gewissenhaftigkeit verpflichte.
Ich hatte mir immer überlegt, wie schafft er das? Ja? Wie ist das möglich? sich tatsächlich in dieses Risiko eines Selbstmordes hineinzubegeben. Ja? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesregierung ihre Atompolitik ändert, ist sehr gering. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich zu Tode hungern müsste, sehr groß.
Er will die Frage der Endlagerung endlich beantwortet haben. Fordert einen Genehmigungs-, Bau- und Betriebsstopp. Ein Moratorium, bis die Risiken ehrlich geklärt sind.
Und bei dem Gespräch mit ihm, ja, was geschieht eigentlich, wenn du weiterhin hungerst, sagte er, ja, wahrscheinlich werde ich dann zwangseingewiesen und zwangsernährt. Und da dachte ich nur im Stillen, na, das ist ein Glück. Dann wird sein Leben zwangsweise gerettet und man kann ihm eine Schwäche seines Charakters nicht anlasten.
6 Tage vor der Regierungserklärung erreicht ihn das Telegramm der Staatssekretärin Marie Schley.
Möchte ich deshalb nachdrücklich an Sie appellieren, Ihre Gesundheit durch die Fortführung Ihres Hungerstreiks nicht weiter aufs Spiel zu setzen. Mit freundlichen Grüßen, Marie Schley.
Ja, erstmal war dieser Brief eine Hoffnung.
Er bricht seinen Hungerstreik ab, beginnt wieder zu essen.
Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung. Der einzige Punkt der Tagesordnung heißt Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung. Ich gebe dazu dem Herrn Bundeskanzler das Wort.
Rente, Arbeitsmarkt, Gewerkschaften, Handelspolitik, Forschung, Kartellgesetz, Handwerk, Landwirtschaft. Dann?
Ich gehe über zur Energiepolitik. Hier gilt es, die Versorgung sicherer zu machen und einseitige Abhängigkeiten, insbesondere vom eingeführten Erdöl und Erdgas, zu begrenzen und zu verringern. Gleichzeitig müssen die Entwicklung der Energiekosten und sparsamer Energieverbrauch helfen, unsere Volkswirtschaft wettbewerbsfähig zu halten.
Die wesentlichen Punkte werden noch kommen. Die Staatssekretärin hat es ihm schließlich zugesichert. Weshalb hätte er sonst seinen Hungerstreik abbrechen sollen? Sehr sorgfältig und gewissenhaft habe sich die Regierung mit den Problemen befasst. So steht es in dem Telegramm. Gewissenhaft hat sie tatsächlich geschrieben. Das war doch ein Wort.
Meine Damen und Herren, auch auf den Ausbau der Kernenergie kann nicht verzichtet werden. Kernenergie bleibt zur Deckung des vorhersehbaren Strombedarfs notwendig, unerlässlich.
Auf den Ausbau kann nicht verzichtet werden. Passiv. Verbalsubstantiv Ausbau. Modalverb können. Suggeriert, es könne gar nicht anders sein, als dass er vielmehr Atombanken und Atomindustrie auch weiterhin freie Fahrt gebe, als dass der Ausbau der Kernenergie fortgesetzt werden müsse. Wie unangenehm deutlich klänge es, wenn der Kanzler etwa erklärte, ich bin nicht gewählt, auf Atomenergie zu verzichten.
Die Absprache zwischen dem Bunde und dem Lande Niedersachsen über den Standort der Entsorgungsanlage ist ein weiterer Schritt zur Lösung des Entsorgungsproblems. Die Wirtschaft muss jetzt die noch offenen finanziellen und organisatorischen Fragen klären und das Entsorgungskonzept zur Beurteilung der Sicherheitsauflagen vorlegen.
Gut 7 Minuten spricht der Kanzler über die Energiepolitik. Die Entsorgungsfrage wird ausgeklammert. Atomkraftwerke, so wird später entschieden, können Verträge mit Entsorgern schließen und diese nachreichen. Der deutsche Atommüll wird bis zum Jahr 2005 in die Wiederaufbereitungsanlagen im britischen Sellafield und im französischen La Hague transportiert werden. Aufbereiten lässt sich aber nur wenig. Über 90% des radioaktiven Abfalls kommt in Kastoren zurück. Ein Moratorium. Für Bundeskanzler Schmidt undenkbar.
Sie dürfen nicht vergessen, im Jahr 1954 hat die SPD in München einen Parteitag abgehalten, der praktisch nur eine euphorische Bestätigung der Atomenergie als Motor des Fortschritts war. Und als ich in den Bundestag kam, 1961, gab es dort, und zwar für die ganzen ersten 8 Jahre, die ich dort war, nur einen einzigen Abgeordneten, der Zweifel hatte an der Atomenergie. Der hieß Karl Bechert und war Professor für Atomenergie an der Uni Mainz. Und den hat niemand ernst genommen. Der wurde schrecklich behandelt. Von anderen Fraktionen, aber auch von der eigenen.
Am 15. November 1977 beginnt im Kongresszentrum Hamburg der Parteitag der SPD, der sogenannte Atomparteitag oder Energieparteitag. Den Termin muss Gründler nutzen, die Atomkraftkritiker innerhalb der SPD unterstützen. Nach seiner Niederlage in Kassel will er jetzt den Druck auf den Kanzler erhöhen.
Ich entsinne mich an eine Äußerung von Schmidt. Das ist doch alles eine Marotte gelangweilter Mittelstandsdamen. Und Sie können sich vorstellen, wie das auf die Ökologen innerhalb der Partei gewirkt hat. Das sind eben viele ausgetreten.
Erster 1.11.1977, Benzberg. Hungerstreik ab etwa 5.11.1977. Warum? Aus 7 Gründen. Um auf einen Notstand hinzuweisen, der Widerstand nach Artikel 20 Grundgesetz fordert. Es ist unfassbar, dass die Bundesregierung bei einer Frage auf Leben und Tod für unzählige Generationen, nämlich bei der Endlagerung hochradioaktiven Atommülls, uns Jahr aus, Jahr ein die dreistesten, plumpsten Unwahrheiten zumutet. Sind die Regierenden wahnsinnig, die Regierten schwachsinnig geworden?
So tippt er mal wieder die Ankündigung eines Hungerstreiks in die Tasten seiner Schreibmaschine. In Bonn, der Bundeshauptstadt, will er hungern. Und diesmal wird er standhaft bleiben, sich von niemandem beschwichtigen lassen. Mitstreiter haben ihm einen Wohnwagen zugesagt. Er wird also einen Platz haben. Er wird Begleitung haben. Sie haben es gesagt.
Da soll es von dem Eigentümer des Wohnwagens so einen verletzenden Ausspruch gegeben haben. Ach, die Hungerei da, das kannst du auch verschieben oder so.
Der Wohnwagen für Bonn? Nicht rechtzeitig fertig. Die Unterstützer? Plötzlich verhindert. Er fragt langjährige Freunde und Mitstreiter in Bremen. Ein unbefristeter Hungerstreik in ihrer Wohnung? Nein, geht nicht. Rechtlich. Unterlassene Hilfeleistung. Und die Kinder.
Zur Idee der Gewaltfreiheit gehört auch das Konzept der Dramatisierung eines Konflikts. Und so hatte sich der Hartmut wohl den Verlauf und auch letztlich den Wirkungszusammenhang zwischen Entscheidung der Delegierten und seinem Fasten, seinem unbefristeten Fasten vorgestellt. Dazu hätte aber gehört, dass er zu dem Zeitpunkt, wo der Bundesparteitag begonnen hat, schon in der dritten oder vierten Woche des Fastens gewesen wäre. Und das aber auch öffentlich wahrnehmbar. Und das hat alles nicht funktioniert.
So steigt er in den Zug nach Hamburg, mietet sich in einem Gästehaus ein, setzt sich mit seiner Schreibmaschine ins benachbarte Peace Food Restaurant und schreibt und schreibt und schreibt.
Wieder haben wir eine Schlacht verloren. Niemand, so hat es hier den Anschein, niemand ist auf den Gedanken verfallen, im möglichst großen Stil den SPD-Parteitag zu einer Gegenoffensive zu nutzen. Einigen mir persönlich eng Verbundenen schuldig Rechenschaft über mein Vorgehen hier in Hamburg und über die Gründe, aus denen ich bei diesem Vorgehen so spät dran bin und den Energieparteitag der SPD habe bereits beginnen lassen müssen.
So vieles und so vielen müsste er noch schreiben. Doch auf dem SPD-Parteitag, der heute am 16. November, dem Buß- und Bettag, in seinen zweiten Tag geht, wird über die Zukunft abgestimmt. Jetzt muss er langsam handeln, wenn sein Signal noch wirken soll.
Mein Abschiedsbrief. Ihn erhalten, nachdem Polizei telefonisch von meiner Tat verständigt. Sehe keinen anderen Weg mehr für mich. Alle anderen Möglichkeiten zur Unterkunft nachgeprüft, nichts. Aktion über einen gewissen Grad der Anteilnahme hinaus gleichgültig. Unterschiedliche Gründe.
Im Kongresszentrum spricht jetzt der Bundeskanzler und stellvertretende Vorsitzende der SPD, Helmut Schmidt. Er sagt, dass der Bau von Atomkraftwerken Arbeitsplätze sichere, spricht von einer zukunftsorientierten Industrie und der Auslastung des Produktionsapparates.
Desorganisation nahezu vollkommen. Ahnungslos, was in demjenigen vorgeht, der einen Vorstoß auf Tod und Leben ankündigt. Diesen langsam, aber sicher zum Gespött werden sieht.
Er bringt seine letzten Briefe zur Post. Gerne hätte er seinen Brüdern noch ein paar persönliche Zeilen geschrieben. Seinen Brüdern, zu denen er regelmäßig Kontakt hatte, sie immer wieder besucht hat. Doch die Zeit hat nicht mehr gereicht. Jetzt geht er mit seiner Aktentasche und einem 5-Liter Kanister, randvoll mit Benzin gefüllt, Richtung Mönckebergstraße. Geht die Hamburger Einkaufsmeile, die an diesem Feiertag ruhig und leer ist, runter, bis zur St. Petrikirche. Kurz nach 12 Uhr tritt er ein und hält einen Moment inne.
Es soll wohl alles so sein.
Dann tritt er durch das Kirchenportal wieder hinaus auf die Straße.
Und draußen hat er sich dann begossen mit Benzin und sich selbst angezündet. Und er hatte auch seine Kleider noch vollgestopft mit Zeitungspapier, damit auch wirklich der Brand funktionierte und nicht etwa irgendein Qualm nur entstand. Also die Entschlossenheit, wirklich zu sterben, war völlig klar, als lebendige Fackel.
Einige Meter läuft er brennend an der Kirchenmauer entlang, bevor er in einer Nische in der Nähe des Chorraumes zusammenbricht. Zwei Passanten eilen herbei, ersticken die Flammen mit ihren Mänteln. Dann hört man das Martinshorn von Polizei und Rettungswagen. Die Sanitäter bringen ihn in das allgemeine Krankenhaus St. Georg. Über 70% seiner Haut ist verbrannt.
Hartmut Gründler verbrannte sich hier. Er wollte sein, eine lebendige Fackel des Protestes gegen den gewissenlosen Ausbau von lebenszerstörender Atomenergie. Wir sind betroffen.
Christoph Störmer, seit dem Jahr 2002 Hauptpastor von St. Petri und seit Jahrzehnten in der Anti-Atomkraftbewegung aktiv.
Das war wohl das erste Signal, was hier an der Petrikirche gesetzt wurde. Es wurde später ja ersetzt durch eine kleine Gedenktafel, die dann noch ein biblisches Zitat eben dazu brachte, nämlich diese Begegnung von Martha und Jesus, als der Lazarus gestorben war. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
In seiner Aktentasche findet die Polizei das im Jahr zuvor erschienene Buch von Helmut Schmidt, Als Christ in der politischen Entscheidung. Es ist angesenkt, hat schwarze, verkohlte Ränder.
Einige persönliche Anmerkungen zu überpersönlichen Notständen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler.
Außerdem sind in seiner Aktentasche Kopien der Abschiedsbriefe. Darunter auch einer an Helmut Schmidt.
Sie haben gesagt, die Pflicht jedes Einzelnen von uns ist, laut zu rufen, wenn Ungerechtigkeit sich ausbreiten sollte, und spätestens, jedenfalls dann, handelnd einzugreifen, wenn die Regierenden Gebot und Gesetz verletzen sollten. Hier stehe ich, Herr Bundeskanzler, und rufe, so laut und so deutlich ich kann.
Das Buch von Schmidt solle auf seinen Sarg genagelt werden, schreibt er weiter.
Der Stürze ihrer profitablen Kreise, drum legt sich Schweigen über seine Tat. Die Spuren werden vom Asphalt gewischt, weil jeder hier das Recht zu gehen hat. Die Spuren werden vom Asphalt gewischt, weil jeder hier das Recht.
Im Krankenhaus St. Georg verlieren die Ärzte nach 5 Tagen den Kampf um Hartmut Gründlers Leben. In der Nacht zum 21. November stirbt er an seinen schweren Verbrennungen, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben.
Das ist für mich klar. So wie er veranlagt war in Bezug auf sein Eintreten für die Wahrheit und die innere Konsequenz, die für ihn typisch war, konnte es eigentlich keinen anderen Weg geben, als den, den er genommen hatte.
In seinem letzten Flugblatt, Selbstverbrennung eines Lebensschützers, das er als Pressemitteilung verfasst hat, nennt Gründler seine Aktion eine Tat nicht der Verzweiflung, sondern des Widerstandes und der Entschlossenheit.
Also ich sehe das eigentlich nur eine konsequente Weiterführung seiner bisherigen Vorgehensweisen bis zu seinem Verbrennungstod, ja, oder Verbrennungsopfer, wenn man das so sagen will, dass dadurch ja auch wieder der Vorwurf kommt, ich habe mich geopfert und jetzt seht ihr mal zu, wie er damit zurechtkommt, ja, empört euch oder nehmt euch an mir ein Beispiel.
Nun gut, liebe Freunde, dann sammelt euch eben so gut und so schnell ihr könnt. Bereitet aus dem Rückzug heraus den nächsten Angriff vor. Wenn ihr wollt, nutzt die Bresche, die ich zu sprengen versuche.
Am 30. November 1977 wird er unter großer Anteilnahme auf dem Tübinger Bergfriedhof beigesetzt. Auf seinem Sarg das angesenkte Buch des Kanzlers, als Christ in der politischen Entscheidung.
Ich würde mir wünschen, er würde diese Veränderungen noch erlebt haben. Und das heißt aber dann auch im Rückblick noch einmal, dass sein Opfer nicht zwingend war.
Roland Vogt wird wenige Monate nach der Selbstverbrennung Gründlers aus Protest gegen die Atomenergiepolitik aus der SPD austreten. Der Tod seines Mitstreiters wird der letzte Auslöser dafür sein. Im Jahre 1980 wird er Gründungsmitglied der Grünen. Was ihm bleibt von Hartmut Gründler?
Ja, sozusagen ein Stachel oder ein ständiger Ansporn, nicht zu erlahmen im Widerstand und auch nicht zu erlahmen in der kritischen Betrachtung dieses Teilerfolgs nach Fukushima.
Ich mache das persönlich auch immer noch so, wenn ich eine Vorlage sehe mit KKW, also mit Kernkraftwerk, streiche ich erstmal das K durch und schreibe das A rein, also Atomkraftwerk.
1982 wird Bernhard Braun Mitglied der Grünen. Er vertritt die Partei jahrelang als Fraktionsvorsitzender in Stadträten und im Rheinland-Pfälzischen Landtag als Sprecher für Energie- und Umweltpolitik.
Natürlich wird in der Sprache immer wieder versucht, alles zu beschönigen und für eine klare Sprache und für ein klares Denken sich einzusetzen. Das war sein Anliegen und das ist heutzutage mit dem, was medial passiert, nötiger denn je. Also ehrliche Worte sind der erste Einstieg in eine ehrliche Politik.
Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gibt es bis heute nicht. Nirgends auf der Welt.
Wir sehen da rechts das Bloch'sche Grab. Stehen noch ein paar rote Rosen drauf. Hier, Hartmuts Grab. Da haben wir damals einen Grabstein gefunden. Der war damals noch etwas rötlicher, so roter Sandstein, so fester. In Form einer Flamme etwas gestaltet. Hartmut Gründler, 11.01.1930 bis 21.11.1977. Ein Leben für die Wahrheit, ein Tod gegen die Lüge. Also im Sinne seiner Forderung, Wahrheit in die Energiepolitik oder die Atompolitik. Die
Politik hat nicht darüber zu entscheiden, was wahr ist. Darüber kann man auch nicht abstimmen. Sondern sie hat darüber zu entscheiden, was richtig ist. Und wenn man dies entscheiden will, was richtig ist, dann kann natürlich die Frage der Wahrheit beim einzelnen Argument auftauchen. Ist das, was der jetzt als Argument vorgebracht hat, etwa die Zahlen, die er da gebracht hat und so, stimmen die, entsprechen die der Wahrheit? Aber Politik ist für Wahrheit nicht zuständig.
Ein Leben für die Wahrheit, ein Tod gegen die Lüge. Die Selbstverbrennung Hartmut Gründlers und die Atompolitik. Feature von Christine Werner. Es sprachen Marie Jung und Hubertus Gerzen. Ton und Technik Johanna Fegert und Sonja Röder. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012.